Ausgabe 56 des Science Busters Podcasts und kurz vor Semesterbeginn besuchen wir den Opa.
Also wenn, dann Großvater der Human-Computer-Interaction in Österreich, aber das macht's auch nicht besser.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 96 bereits des Science Busters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Und mir gegenüber sitzt heute Peter Burkhardthofer, Professor für Informatik an der TU Wien. Hallo.
Hallo.
Ausgabe 95 war ein Mitschnitt der monatlichen Frage- und Antwortsendung auf Radio FM4. Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz, Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BUKU Wien, Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation an der TH Köln und ich, Martin Puntigam, haben gesprochen über die Karnevalsfiguren der Klimaskeptiker und Klimaschutz mit Hausverstand, wie viel Untergangsirrsinn wir verkraften können, wie viele Schnitzel man panieren muss und dann auch frittieren, um Flugzeuge mit Altöl zu betreiben, warum deutsche Fußballfans mehr Erfolg hatten als Klimaaktivistinnen, warum Bauern noch erfolgreicher waren, weshalb Flugbenzin immer noch steuerfrei ist, wie der Klimabonus finanziert wurde. Da ist das Präteritum mittlerweile offensichtlich tatsächlich eingetreten und wie sinnvoll Refurbischen ist und ab wann die Erde Amok laufen wird. Heute geht es um Informatik und Gesellschaft, künstliche Intelligenz, Best Gender Sensitive Teaching, Radfahren, Barfuß, Schuhe und wie man zum Großvater der Human Computer Interaction in Österreich wird. Peter, du hast mir geschrieben, wie ich um biografische Notizen gebeten habe. Ich verstehe Film besser als Theater. Eigentlich verstehe ich Theater und auch andere Formen von Live-Aufführungen wie Oper und Musical gar nicht wirklich. Gehe entsprechend eher ins Kino als ins Theater. Eigentlich gehe ich so gut wie nie ins Theater und in die Oper. Jetzt komme ich von der darstellenden Kunst und könnte natürlich den restlichen Podcast damit gestalten, was der Wert ist und was das Schöne sein kann an Live-Aufführungen, weil ich mache eigentlich seit 35 Jahren beruflich, wenn ich nicht gerade schreibe, nicht viel was anderes. Aber mir geht's mit Informatik ähnlich. Ich weiß, das gibt's. Ich weiß, es wäre gut, sich damit auseinanderzusetzen oder viele Leute profitieren davon. Es gibt darstellende Kunst seit Jahrtausenden. Es gibt Informatik mittlerweile seit vielen Jahrzehnten. Aber trotzdem ist der Zugang für solche wie mich schwierig, zumal mir ja die mathematische Grundlage fehlt. Also wenn ich ganz schlicht die Frage stelle, warum Informatik? Was ist Informatik? Weil der Einfluss von Informatik, der ist den meisten Menschen klar, den spüren sie im Guten wie im Schlechten. Aber was ist eigentlich genau Informatik?
Okay, irgendwie die Wissenschaft von diesen ganzen Informations- und Kommunikationstechnologien, die Wissenschaft dahinter, die Wissenschaft darunter, die drüber, die sich das anschaut wieder, kann man alles in Informatik subsumieren. Wenn es darum geht, diese Technologien zu gestalten, wenn es darum geht, diesen Technologien eine theoretische Grundlage zu geben oder zu erforschen, ja, was die theoretische Grundlage dieser Technologien ist oder sein könnte, alles das ist Informatik. Es ist eins von diesen Feldern, die so ganz frisch ist, die so an den Enden ausfranst. Ja, wenn man in die Geschichte schaut, findet man vor 20, 30 Jahren noch Definitionen von Informatik, die sie als Sozialwissenschaft, als Geisteswissenschaft, als eine Humanwissenschaft, als eine Gestaltungswissenschaft definieren. Und in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen mehr fokussiert, aber das Ausfransen an den Rändern ist nicht weniger geworden. Das Informatik so ein bisschen oktopusmäßig in alle Disziplinen sich hineinwurschtelt.
Ja. Also Informatik ist die Forensik der Technik?
Na, nicht nur, weil wir sie ja auch gestalten. Ne? Und die Forensiker, die wollen ja nur verstehen, was passiert ist, wenn ich Forensik richtig verstehe. Ne?
Ja, genau.
Aber wir wollen nicht nur verstehen, was passiert, sondern wir wollen auch machen, was passieren wird. Ne?
Also soweit ich Forensik verstanden habe, ist es halt je nach Ausgangslage sucht man verschiedene Disziplinen zusammen, die halt helfen können, die Sachlage zu klären.
Genau. Und jetzt sage ich, Informatik ist stärker eine Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt, wie es sein soll, als herauszufinden, warum es so ist, wie es jetzt ist.
Wenn jemand sagt, Er überlegt sich, Informatik zu studieren, ist er wahrscheinlich eh schon weit. Aber wenn man jemandem sagen möchte, Informatik ist ein interessantes Studium, es ist zukunftsweisend, weil, wie ich vor, schon sehr lange her, 35 Jahren ganz kurz Medizin studiert habe, war medizinische Informatik noch kein Thema. Aber einer meiner Studienkollegen hat sich dann später darauf spezialisiert und Karriere gemacht. Und das ist offensichtlich ein sehr wichtiges Thema und ersetzt auch viele menschliche Arbeitskräfte jetzt schon. Und wenn die KI-Programme dazukommen, hört und liest man immer, dass in der Radiologie kahl geschlagen wird. Ob das stimmt oder nicht, können wir gern gleich besprechen. Aber wenn man jemandem erklären möchte, was das für ein Studium ist und was einen da erwartet, was, wenn man Informatik an der TU Wien inskribiert, welche Art von Studium erwartet einen da, was muss man da lernen?
Also Informatik hat einen relativ hohen Anteil von Mathematik am Anfang. Mhm. Wie wichtig das ist, darüber kann man streiten. Die Mathematik hat halt ein Angebot in ihrem gedanklichen oder intellektuellen Werkzeugkasten und das ist der Beweis. Und der Beweis ist etwas wirklich Einzigartiges. Wir kennen eigentlich nur den mathematischen Beweis. Alles andere sind nur, also im Englischen gibt es einen Unterschied zwischen Proof und Evidence. Und im Deutschen haben wir einfach nur das Wort Beweis. Aber wenn vor Gericht etwas bewiesen wird, dann ist das kein eigentlicher Beweis. Dann ist das nur Evidence. Es ist so gut belegt, dass wir nicht mehr auskönnen. Mhm. Die einzigen, die wirklich was beweisen, sind die Mathematik. Und darum ist es auch gerechtfertigt, dass man dieses mathematische Denken in der Informatik einmal lernt. Mhm. Natürlich hat man viel Programmierkurse und dann so diese Art von Denke, dieses Computational Thinking, irgendwie, dass die ins Blut übergeht und modellieren, dass man die Welt in abstrakten Begriffen beschreiben kann und so Dinge. Ne? Aber das Spannende am Informatikstudium ist, dass je weiter man kommt, umso mehr kann man in diese zerfransten Enden der Informatik vordringen und kann sich dann mit psychologischen, soziologischen, gestalterischen, verschiedensten Themenfeldern intensiv auseinandersetzen und auch deren Methodologien, Herangehensweisen und Denkmodelle kennenlernen.
Also es ist fast der klassische stammeshierarchische Zugangsweise, nämlich die Jungen sollen einmal arbeiten und forschen und die können ja noch länger und die Älteren sollen sich dann mit den Auswirkungen der Forschung der Jungen beschäftigen?
Na, ich glaube, es ist, also wenn ich noch einmal zur Mathematik zurückkehre, weil die Mathematik, die ist überall. Ja? Wenn man Elektrotechnik macht, braucht man Mathematik. Wenn man Psychologie studiert, muss man ganz viel Statistik verstehen, auch Mathematik. Aber die Mathematik selber, die hat sich auf ihr Kerngebiet zurückgezogen. Wenn man Mathematik studiert, beschäftigt man sich hauptsächlich wirklich nur mit der Mathematik. Die Informatik hat das nicht gemacht. Ne? Die Informatik macht eher das Gegenteil. Die breitet sich überall hin aus, weil wenn die Physiker programmieren, dann ist das eher eine traurige Angelegenheit und darum braucht man Leute, die, und da gibt es einen eigenen Begriff dafür, die Research Software Engineer. Ne? Mhm. Und damit man Research Software Engineer werden kann, braucht man halt auf der einen Seite diese Software Ingenieurs Ausbildung, ja, das Programmieren und alle diese Konzepte, die dahinter stehen, aber auch die Bereitschaft, sich in ein Feld hinein zu arbeiten. Mhm. Und das ist eben nicht nur eine Bereitschaft, sondern auch eine Qualifikation, die man braucht. Und zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Physik und ich bin jetzt der tatsächlich gescheit programmiert und nicht nur so dahinwurschtelt. Gibt es ja den alten Scherz bei uns, also die Abkürzung SAP bedeutet Sammelstelle arbeitslose Physiker, weil die Physiker alles ein bisschen programmieren können, aber wer mit SAP zu tun hat, weiß auch, dass man nicht zu viel auf die Experience der Benutzung des Systems halten soll. Also von dem her sage ich, man kann Informatik studieren und nachher alles machen und überall hineinkommen, weil überall InformatikerInnen gesucht werden.
Ja. Jetzt gibt es ja viele Studien, wo eine Abneigung gegen Mathematik ungünstig ist. Also Peter Weinberger, der Chemiker bei uns im Ensemble, sagt, man kann Chemie genauso lernen wie jede andere Fremdsprache. Man sollte mit Mathematik nicht grob auf Kriegsfuß stehen, aber das, was man an Mathematik an der Uni lernt, sagt auch der Florian Freistetter, das hat mit dem, was man Mathematik in der Schule lernt, nur wirklich sehr, sehr am Rande zu tun. Das soll man sich nicht schrecken, wenn man im Gymnasium oder welche Schulform man davor halt bis zur Matura belegt hat, mit Mathematik nicht viel anfangen hat können, dann auf der Uni ist das ganz was anderes. Da fängt man fast von Neuem an mit Mathematik.
Genau. tatsächlich ist, wenn man mit den Mathematikern auf der Uni redet, sagen die immer, in der Schule lernt man ja nicht Mathematik, in der Schule lernt man Rechnen.
Genau.
Und Mathematik ist tatsächlich eine Art zu denken, ist eine Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, wo man dann eben genau diesen Diamant findet, diesen Rohdiamant des Beweises, wenn man sich mit Dingen mathematisch auseinandersetzt. Mathematik kann zwar nur, es ist wie ein winziges Guckloch auf die Welt, wo man nur ganz wenig tatsächlich durchsieht, aber das, was man durchsieht, kann man sehr substanziell behandeln. Ne? In der Mathematik steckt auch eine Menge Logik. Logik spielt natürlich im Computer eine Rolle. Der Computer ist ein essentiell logisches Gerät und wenn man die Logik, die da drinnen steckt, versteht, dann kann man besser den Computer dafür oder dazu überreden, das zu tun, was man gern getan haben möchte. Ne? Im Grunde ist er ja ein unglaublicher Vollkoffer, der Computer. Also der kennt sich überhaupt nicht aus, hat kein Grundlagen- oder Kontextverständnis und man muss ihm alles ganz genau sagen. Und wenn man ihm nicht genau sagt, dann kennt er sich wieder nicht aus. Und dazu ist es hilfreich, den Logikteil der Mathematik im Griff zu haben und zu verstehen.
Jetzt bist du eine Spur älter als ich. Zu der Zeit, wie du im Gymnasium warst, waren Computer noch kein großes Thema im Alltag. Und Informatik hat es vermutlich als Lehrgang vereinzelt, wenn überhaupt, gegeben. Hast du das dann schon studieren können? Bist du schon an die Uni gegangen und hat es schon Informatik als Studienlehrgang gegeben? Oder war das noch so ein Probe- und Versuchslehrgang oder war das schon fest etabliert?
Das hat es tatsächlich schon als Studium gegeben. Ich habe 1982 zu studieren begonnen und ich glaube, das Studium wurde vielleicht 1978 eingerichtet. Also das war schon da. Es war schrecklich unterbesetzt. Es waren, glaube ich, 5 oder 6 Professuren hier und die haben ein paar Leute dazu gehabt. Alle Lehrveranstaltungen waren überlastet. Man hat sich überall zu den Übungen, also zum Teil, ich erinnere mich dran, in der Nacht mit dem Schlafsack auf die Stiege vor dem Institut setzen und warten, bis in der Früh aufgemacht wird, damit man einen Platz in der Übung kriegt. Damals hat die Informatik dann auch gestreikt. Das war 1986 vielleicht, 87, und hat erreicht, dass die Informatik ausgebaut wird. Damals war der Wissenschaftsminister Fischer damals, der jetzt später dann Bundespräsident war, hat damals gesagt, ja, er versteht das Zukunftsfeld unterbesetzt und hat die Informatik sozusagen verdoppelt in ihrem Personal. Aber ich habe sogar schon in der Schule, ich habe ein Wahlfach Programmieren gehabt, wo der Lehrer uns auf dem Papier, ich glaube, PL1-Code schreiben hat lassen und damit ist er dann am Wochenende ins Rathaus zum Großrechner gegangen, hat das dort laufen lassen und ist dann mit dem Ergebnis wieder zurückgekommen.
War das damals tatsächlich schon so überlaufen? Hat es so viele junge Menschen gegeben? Damals wahrscheinlich mehrheitlich junge Männer, die Informatik studieren wollten?
Oh, absolut, ja. Ich könnte natürlich jetzt auch noch sagen, ich weiß nicht, ob ich so persönlich werden soll, aber eigentlich wollte ich Mathematik studieren und habe Informatik nur deswegen belegt, weil das das einzige Fach war, wo jemand aus meiner Schulklasse studiert hat. Und ich wollte nicht komplett abgehängt sein und vollkommen allein und nur noch von Mathe-Nerds umgeben. Und darum habe ich Informatik mitbelegt. Und das hat aber unterm Strich in meinem Kopf dann gewonnen, weil Mathematik irgendwann hat man nur das Gefühl, man rennt durch eine Straße mit wunderschönen Häusern und schaut nur noch die Nummernschilder an in der Straße. Das war mir dann zu deppert.
Und ansonsten ist es nicht ungewöhnlich. Heinz Oberhummer, einer der Mitbegründer der Science Busters, hat ja deshalb in Graz Physik zu studieren begonnen, weil sein bester Freund aus der Mittelschule, wie das damals noch geheißen hat, auch Physik studiert hat in Graz. Der hat dann aufgehört und der Heinz hat weitergemacht und ist dann halt Physiker geworden. Also das, und der Helmut Jungwirth hat deshalb Biologie studiert, obwohl er eigentlich Medizin studieren wollte, weil der große Hörsaal in der Vorklinik verstopft war vor lauter Studierenden, während in der Biologie war ein schöner Raum und da war mehr Platz und da hat er nicht immer pünktlich sein müssen und trotzdem einen Sitzplatz gekriegt. Also es gibt diese praktischen Gründe, die führen biografisch oft auf ganz andere Wege, genau, die ihn aber nicht zwangsläufig unglücklicher machen müssen.
Ja, genau. Aber ich habe dann am Schluss umgeschwenkt und habe die Mathematik sein lassen und bin in Informatik gelandet.
Und bist jetzt Professor mittlerweile längst an der TU Wien und bist Professor für Human-Computer Interaction?
Ja, das stimmt nicht ganz. Also ich bin das, was man einen Mittelbauprofessor nennt. Das gibt es halt nimmer. Das war damals sozusagen der Karriereweg des Universitätsassistenten, wenn man hartnäckig genug ist und alle Auflagen erfüllt, die der Reihe nach daherkommen, dann hat man die Chance, nach einer Habilitation den Titel außerordentlicher Professor zu bekommen und bleibt aber in der Kurie der Assistenten und Assistentinnen am Mittelbaukurier. Also damit ist man dann ein sogenannter Mittelbauprofessor. Mhm. Davon gibt es nur noch ganz wenige, weil die meisten schon in Pension gegangen ist und das Modell hat quasi geendet, wie ich habilitiert habe. Also ich bin einer der Letzten, bei denen sie das noch ausgegangen ist. Es gab wahrscheinlich noch Jüngere, aber und insofern bin ich schon Professor, aber ich bin Professor für interaktive Systeme. Das ist war mein Habilitationsgebiet. Und die Forschungsgruppe, in der ich arbeite, heißt Human Computer Interaction.
Am Institut für, wenn ich das richtig herausgelesen habe, Visual Computing and Human Centered Technology.
Ganz genau.
Wenn man das liest, sind das viele Wörter, die man, wenn man einigermaßen Englisch kann, schon einmal gehört hat. Aber was macht man denn genau, wenn man außerordentlicher Professor an dem Institut ist?
Naja, also wenn ich den Institutsnamen schnell entschlüssel, Visual Computing ist ein Feld, das man früher landläufig als Computergrafik bezeichnet hat. Da kommen dann so ein paar Sachen dazu, wie Bilderkennung, bilderkennende Systeme und Bildgenerierung. Und also da gibt es eine Menge Felder, aber im Wesentlichen schart sich das so um diese Computergrafik herum. Und Human-Centered Technology ist etwas ganz anderes, nämlich die Frage, wie wir Technologien so gestalten können, dass es vorrangig um den Menschen geht und nicht um die Technologien. Und dieses End ist zustande gekommen, weil bei der Konstruktion von Institutsnamen alle, die irgendwie da in dem Institut drinnen sind, sich irgendwie repräsentiert fühlen möchten draußen, ne? Das sind eben zwei Bereiche zusammengekommen oder fünf oder sechs Bereiche, die sich mit diesen zwei Begriffen jeweils mit einem davon identifizieren können.
Wenn du jetzt in dein Büro kommst, was beginnst du denn da zuerst? Du bist Professor, Mittelbauprofessor sagst du, aber trotzdem Professor. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen Haufen Verwaltung auch zu machen. Du hast sehr viele Best Teaching Awards gewonnen. Das heißt, du wirst regelmäßig als Lehrender ausgezeichnet. Forscht aber wahrscheinlich auch noch, aber wie schaut denn ein normaler Arbeitstag, wenn man mitteln würde, wenn man eine Woche oder einen Monat mittelt, wie schaut so ein normaler Arbeitstag aus?
Also ein guter Teil ist, was man neudeutsch als Networking bezeichnet, E-Mails lesen, beantworten, schreiben, in Besprechungen mit irgendwelchen Leuten sitzen, mit denen man zusammenarbeitet, in Forschungsprojekten oder in anderen Vorhaben. Ein guter Teil davon ist Lehre. Ich habe eine sehr große Lehrveranstaltung in der Informatik im allerersten Semester. Jetzt sage ich ein bisschen hochtrabend, eine epistemologische Behandlung der Informatik, also eine Frage dessen, was ist Informatik eigentlich und was kann man in der Informatik wissen und wie denkt man in der Informatik, weil es ist nämlich nicht nur Mathematik oder nicht nur dieses Computational Thinking, sondern wir machen auch Design, wir müssen Verantwortung tragen für viele Dinge in der Gesellschaft, wir wollen kritisch denken, wir wollen über im gesellschaftlichen Kontext auch gröber nachdenken, indem wir über, was ich, Policies nachdenken, die über die Informatik verhängt werden oder über die Technologien und so weiter. Also das ist eine Lehrveranstaltung, die mache ich im Wintersemester. Da bleibt wenig Zeit für andere Dinge. Und im Sommersemester habe ich mehr Zeit, da mache ich dann Lehre im Masterstudium Media and Human-Centered Computing. Das sind dann mehr so, wie soll man sagen, die Dinge, die man neugierig betrachtet, wo Forschung und Lehre so ein bisschen zusammenwachsen, wo man sich Fragen stellt. Was ich in letzter Zeit interessiert mich, wie haben sich eigentlich die frühen interaktiven Computer angefühlt? Ja, so ein bisschen ein wissenshistorischer Fragestellung. Ne? Wie waren die ersten Computer, die man mit einer Maus bedient hat? Und ich habe so ein paar alte Mäuse ausgedruckt, wir haben ein paar 3D-Drucker hier und habe so ein paar alte Mäuse nachgebaut, um sie einfach mal in der Hand zu haben. Und der nächste Schritt wäre jetzt, sie zu tatsächlichen Mäusen zu machen, mit Studierenden in einer Lehrveranstaltung und über Emulationen diese alten Systeme laufen zu lassen und dann diese alten Systeme mit diesen alten Mäusen zu bedienen und zu schauen, was da für Ideen originär drinnen waren, die wir verloren haben, die wir vergessen haben. Dann gibt es nämlich, wenn man schon liest drüber, findet man ein paar Sachen, wo man sich denkt, warum sind Computer heute nicht so? Aber das wäre so ein haptischer oder ein experiential Approach, zu sagen, ich möchte das erleben, ich möchte das ausprobieren und dann möchte ich sehen, ob diese Ideen was taugen und dann kann man überlegen, ob man sie vielleicht in die Gegenwart retten will.
Das korreliert, man findet eine Website, abgekürzt WOT, Ways of Thinking in Informatics, die ist sehr lehrreich, um in dem Begriff zu bleiben, wenn du lehrst, wo es auch schon sehr geschichtlich zugeht und grundsätzlich zugeht, weil man den Eindruck hat, und es gibt irgendein Untersuchung, die vor ein paar Monaten herausgekommen ist, zumindest ist die Pressemeldung so gewesen, wie dann die Studie selber war, kann ich nicht beurteilen, die habe ich nicht gelesen und selbst wenn ich sie vor mir gehabt hätte, bin ich sehr schlecht im Studienlesen oder eigentlich vollkommen untauglich in Wirklichkeit, weil ich all diese versteckten Codes, wo drinnen steht, wir wissen eigentlich nichts, aber wir müssen publizieren, nicht dechiffrieren kann. Aber jetzt seit einigen Jahren sind schon die sogenannten Digital Natives, die inskribieren und in dieser Studie oder in der Pressemeldung zur Studie ist gestanden, die können gar nicht so viel besser verstehen, wie Informatik und die Computerwelt funktioniert, sondern sie können sie nur sehr gut bedienen. Mhm. Hat das Auswirkungen auf deine Arbeit?
Oh, absolut, ja. Man kann sagen, die Leute, die früher zu studieren begonnen haben, sagen wir vor 10 Jahren, mhm, ja, die haben meistens schon ausführlichen Kontakt zumindest mit Computern gehabt. Während das heute so ist, dass die Studierenden, also die Studierende bekommen, die noch gar keinen Kontakt oder sehr wenig Kontakt mit wirklichen Computern haben, die 90% ihrer Computererfahrung an Spielkonsolen und mit Smartphones und Tablets gesammelt haben.
Also das sind keine richtigen Computer?
Naja, innen drinnen schon. Ne? Innen drinnen sind das alles richtige Computer, aber nach außen dürfen sie aus verschiedensten Gründen nicht zeigen, dass sie richtige Computer sind. Mhm. Eine Spielkonsole ist mehr ein Geschäftsmodell als ein Computer. Mhm. Und wir wollen, also die Spielkonsolenhersteller wollen, dass die Leute Spiele kaufen dafür. Mhm. Und damit darf es kein Computer sein wie andere Computer, wo man nämlich alles mögliche Zeug einfach so drauf kopieren kann, mhm, und dann spielen. Sondern es geht ja darum, dass man damit Geld verdient. Viele Spielkonsolen werden unter ihrem Herstellungspreis verkauft, mhm, weil das eigentliche Geschäft macht man mit den Spielen. Ne? Bei Smartphones ist es nicht viel anders. Ne? Mhm. Das Smartphone in gewisser Weise auch eine Technologie für alle mit sehr eingeschränkter Komplexität. Ich kann das auch eigentlich sehr schätzen, dass man sich nicht dauernd damit auseinandersetzen muss, wo im Filesystem ist man jetzt unterwegs, mhm, und bin ich an der richtigen Stelle für diesen Command und so, sondern die Dinge funktionieren einfach viel geläufiger und viel flüssiger, mhm, weil die Komplexität dramatisch reduziert ist. Ne? Ein richtiger Computer lässt uns mit dieser universellen Maschine, die da drinnen ist, direkt interagieren. Da kann man dann sich aussuchen, in welcher Programmiersprache man programmieren möchte. Da kann man eben viel falsch machen. Da kann man aus Versehen alles löschen, wenn man sich nicht gut auskennt oder wenn einem mal was ausrutscht. Was beim Telefon sehr schwierig ist, dass man mal aus Versehen alles löscht. Ne? Mit diesem unter Anführungszeichen richtigen Computer haben vor 10 Jahren noch wesentlich mehr Studierende Erfahrung gehabt und sich ausgekannt als heute. Heute gibt es Studierende im ersten Semester, damit habe ich nicht viel zu tun, weil ich keine technischen Lehrveranstaltungen in dem Sinn mache, wo man sagt, die verstehen das Filesystem eines Computers einfach nicht wirklich.
Ne? Fast so wie unsere Generation es mit den Eltern kommuniziert. Kommunizierst du mit den Jungen?
Naja, ich Gott sei Dank nicht, ne? Aber die Programmierausbildung machen, die sind da schon ganz schön arm dran manchmal, ne? Die müssen jetzt weiter unten anfangen. Mhm. Und ja, so ist es halt, ne? Wir haben auch genau, um die Leute ein bisschen darauf vorzubereiten, was wir glauben, dass sie im Studium schon können, gibt es 2 Wochen bevor das Studium beginnt, im Herbst, mhm, die heißen Prolog, so wie vom Theaterstück, der Prolog, ist das ein Prolog, 2 Wochen vor Studienbeginn, wo freiwillig wahrzunehmende Angebote sind zu allen möglichen, mhm, Dingen, ein bisschen so, das sollte jetzt in Mathematik wissen, da steht ein Mathematiker vorne und macht in einer unglaublichen Geschwindigkeit den gesamten Schulstoff der Oberstufe noch einmal durch, mhm, ja, und dann kommt jemand und erklärt, es gab eine Zeit lang, haben die einen Computer komplett zerlegt und wieder zusammengebaut, mhm, und bei der Gelegenheit hat man also einen Einblick darin bekommen, wie diese Computer eigentlich funktionieren und was die Komponenten sind. Mhm. Weil das hilft schon, wenn man das kennt, wenn man Informatik studiert, ne, und einen Programmiergrundkurs und solche Sachen. Also das ist so ein bisschen, schaut einmal, das wäre ganz gut, wenn ihr könntet, wenn ihr zu uns kommen. Und ganz neu, jetzt gibt es das auch als MOOCs, als diese Online-Kurse, wo man einfach schon ein bisschen hineinschnuppern kann, was wird denn im ersten Semester so alles daherkommen, was sollte ich denn schon wissen, wenn ich da jetzt studieren anfange. Ja, das, mhm, hilft dann. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es ist ganz erstaunlich, ne, was die jungen Leute halt in unglaublicher Geschwindigkeit können, ist Memes raushauen, ne? Mhm. Also, und man muss sich dann halt auch ein Stück weit auch fragen, kann man das nutzen? Ne? Mhm. Ist das ein Skill, den man dazu nutzen kann, dass die Leute sich mit einer Materie auseinandersetzen, indem sie Memes darüber machen zum Beispiel? Ne? Und was sie nicht so gut können, ist im Filesystem mit der Command-Line navigieren. Mhm. Das ist halt so. Mhm.
Jetzt ärgert man sich ja manchmal, wenn der Computer nicht gescheit startet und man muss rebooten, also neu starten, als normaler Nutzer, so wie ich. Aber ein Freund, der sich ja zeitlang historisch damit auseinandergesetzt hat, wie das denn entstanden ist, diese Startkommandos und auf welchen Wegen denn der Computer startet und worauf das Systemprogramm überhaupt zugreifen muss, damit dann die Benutzeroberfläche, also der Desktop, erscheinen kann. Und hat mir erzählt, es ist eigentlich vielmehr ein Wunder, dass die Computer so regelmäßig so gut starten, so verquer und historisch kompliziert sie entwickelt haben, dass das eigentlich kein geradliniger Weg ist. Es ist jetzt nicht so, dass man auf einen, wie man es Microsoft oft vorgeworfen hat, dass man auf einen Käfer irgendwie so ein Porsche-Chassis draufgegeben hat und gesagt hat, das ist jetzt das Moderne, aber eigentlich die Grundlage ist noch immer was Altmodisches. Aber es sind offensichtlich wirklich viele verschlungene Wege, wo viel gelingen muss, damit der Rechner richtig startet.
Naja, das ist also eines der wie soll ich das sagen? Eines der Geheimnisse der Informatik ist, dass wir eigentlich nicht wissen, was wir tun. Ja, also im Grunde ganz tief drinnen ist so seit den 60er, 70er Jahren ist die Übereinkunft, dass Computersoftware zu machen, zu schreiben, zu programmieren, eine Ingenieurstätigkeit ist, so ähnlich wie ein Bauingenieur ein Haus baut oder wie ein Electrical Engineer eine elektrische Anlage von einem Haus oder ein Maschinenbauingenieur eine Maschine plant und baut. Ne? Aber Informatik oder Computer sind halt grundlegend anders, weil man kann nämlich dauernd alles ändern. Und während ein Bauingenieur, also da müssen 95% aller Fragen müssen beantwortet sein, bevor die anfangen, das Haus zu bauen, weil sonst steht das ja nicht. Ne? Und dann kann es halt vorkommen, dass während man da beginnt, die Einrichtung oder die Türen hineinzuschrauben, dass plötzlich sich herausstellt, wenn man hier steht, sieht man genau ins Häusl aufs Pissoir hinein und das ist keine gute Idee. Das muss man da halt lösen. Aber bei der Informatik ist es so, dass man die ganze Zeit und immer grundlegend alles ändern kann. Und das, was man nicht mehr ändern will, weil es zu komplex zu ändern geworden ist, das passiert einem eher. Also es gibt da gern so dieses Eisbergmodell, ja. Der Teil der Software, an der man arbeitet, ist das Stückerl oben und das unten unter Wasser ist aber das Größte. Das will man besser nicht mehr anrühren. Weil wenn man das anrührt, dann kann es passieren, dass das ganze Ding sich umdreht, untergeht, was auch immer, auseinanderbricht. Und das sind manchmal ganz zufällige Dinge. Und da kommt man dann halt dorthin, dass wir im Grunde noch immer nicht gelernt haben, wie wir wirklich komplexe Systeme kontrolliert und geplant machen können. Das ist, und also eine der Erfahrungen, die man macht, wenn man versucht, ein größeres System zu machen, ist, dass man sich das unheimlich gut plant und überlegt, wie das sein soll. Und dann fängt man an, das so zu machen. Und während man macht, entdeckt man Möglichkeiten, wie man es vielleicht besser und anders machen könnte. Und wenn man dann fertig ist, weiß man eigentlich, wie man es hätte machen sollen. Und wenn man es dann noch einmal anfängt zu machen, passiert exakt dasselbe wieder. Weil die Komplexität und die Zahl der Möglichkeiten, die da drinnen stecken, einfach enorm sind. Es gibt so viele riesige Informatikprojekte, die gescheitert sind, weil wir nicht wissen, wie wir große, komplexe Systeme wirklich gut machen. Es gibt große Schulen von Softwareingenieuren, die miteinander, vielleicht streiten sie nicht genug, aber die anderer Meinung sind darüber, wie man solche Systeme richtig angeht, um sie zu machen, ja. Und dann gibt's natürlich die Leute, die am Schluss damit arbeiten, die dann sagen, das ist gar nicht das, was ich brauche. Ja, das ist der Horrorsatz für jeden Programmierer ist, du, das ist zwar schön, aber das ist nicht das, was ich wollte. Also, dass wir dann noch dazu Dinge machen, nicht nur mit denen Menschen nachher arbeiten müssen und produktiv sein müssen, sondern Menschen, die auch wissen, dass man ja alles ändern kann. Also, ja, du verstehst die Suppe, in der wir uns da befinden. Und wir haben noch keinen Weg gefunden, wie wir das irgendwie vernünftig machen. Insofern, also zum Beispiel, eines der wirklich Wunder, die Informatik geschaffen hat, das Internet, funktioniert grundlegend anders wie alle andere Software. Nämlich verteilt. Und die meisten Software-Systeme sind nicht verteilt. Die sind hier vielleicht verteilt auf 3 Computer oder auf 5 Server, aber das Internet ist über die ganze Welt verteilt und es funktioniert einfach immer. Und eigentlich ist es erstaunlich. Und wir könnten uns überlegen, ob wir davon was lernen, wie wir Software-Systeme besser bauen können, aber momentan ist eher also das Erstaunen, dass das alles funktioniert, durchaus gerechtfertigt.
Es klingt, indem du ja sagst, dass du mit Darsteller der Kunst nicht so viel am Hut hast, in Wirklichkeit wieder Proben und Inszenierungsprozess eines Theaterstücks oder Kabarettprogramms.
Genau.
Jedes Mal, sicher, wenn man beginnt, käme was anderes heraus, je nachdem, welche Beteiligten man hat, und welche zeitgenössischen Einflüsse es gerade gibt, schaut die Inszenierung am Ende anders aus. Genau. Also es ist ein sehr kreativer Prozess in Wirklichkeit. Ist es, Programmieren absolut. Hat aber überhaupt nicht den Ruf.
Naja, das ist lustig, ne? Es gibt ein sehr berühmtes Buch aus der Urgeschichte der Informatik, das heißt The Art of Computer Programming. Mhm. Und wenn man jetzt sich anschaut, was die Leute gemeint haben, dass sie denn machen, wenn sie programmieren, also wie sie selber darüber gedacht haben, dann stellt man auch fest, dass am Anfang war das, was man dem Computer sagt, was er tun soll, war so, wie wenn man einen Aufsatz schreibt, einen deskriptiven Aufsatz dessen, was passieren soll. Und dann war eben in den 60er Jahren, ist man damit in so eine Komplexitätskrise gelaufen und hat festgestellt, da kommen wir nicht weit. Ja, die Maschinen, da gibt es ein vom Edgar Dijkstra gibt es einen berühmten Satz, der zeigt, wie Informatiker denken. Der sagt, die Maschinen werden immer größer, entsprechend werden unsere Probleme immer größer. Und er sagt, als wir noch keinen Computer hatten, hatten wir keine Probleme. Und als wir kleine Computer hatten, hatten wir kleine Probleme. Und jetzt, wo wir große Computer haben, haben wir große Probleme. Und in Zukunft werden wir riesige Probleme haben, weil wir riesige Computer haben. Und das Nette ist halt, dass er anfängt bei kein Computer, weil die Informatiker, von denen heißt es immer, dass sie bei Null zu zählen beginnen. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Nerd-Moment in der Geschichte der Informatik. Ne? Und da ist natürlich was dran. Und damals hat man gesagt, okay, die Lösung ist, wir müssen Software nicht schreiben wie einen Aufsatz, wir müssen sie konstruieren. Wie ein Haus konstruiert wird. Ne? Damit ist man halt auch nicht weit gekommen. Und heute ist das Modell eher eines, das organisch ist, wenn man sich so große, die ganz großen Projekte im Open-Source-Bereich, wie sich so ein Linux, eine Linux-Variante, die haben ja viel, viel Millionen Zeilen Code und an denen wird die ganze Zeit gearbeitet. Und wenn man sich anschaut, wie sich das verändert, weil da arbeiten ganz viele Leute, dann hat das so Visualisierungen, die haben so einen ganz organischen Charakter dann plötzlich. Ne? Darum kann man sagen, heute tun wir eher Software gießen und ein bisschen wachsen lassen. Wir tun sie groomen oder wie sagt man, prunen und alle diese Dinge, die man halt mit Bäumen macht, weil die Tatsache, dass diese riesige Technologie funktioniert, ist historisch begründet, aber nicht mehr durch Konstruktion erklärbar allein, ne? Weil das ist, ja, das nimmt so eine Parallele, an allen Enden wird gearbeitet, Natur an. Und es ist heute auch so, ne? Wenn man sagt, ich mache jetzt eine Software, na, sagen wir so, vor 20, 30 Jahren, wenn ich gesagt habe, ich habe eine Idee für eine Software, die alle brauchen werden, dann hat man die programmiert, dann hat man gesagt, 3 Disketten getan, hat die 3 Disketten in eine Schachtel getan, hat jetzt ins Regal im Computergeschäft gestellt. Und das war es eigentlich. Ne? Vielleicht hat man 5 Jahre später eine neue Version gemacht, wenn man gelernt hat, was die Leute eigentlich tun wollen. Ne? Heute, wenn man eine Software herausgibt, wird eigentlich erwartet, dass in dem Moment, wo ich arbeite, schon die ersten Updates kommen, die Fehler beheben, die ich finde. Also das ist ein doppelseitiger Prozess. Ne? Die Softwareersteller wissen, dass die Software nicht ganz fertig sein muss, weil die Leute eher damit rechnen, dass irgendwas nicht funktioniert, dass sie davon hören, wenn was nicht funktioniert, und dann können sie die Probleme beheben. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Leute wissen, man kann das eh alles ändern. Die sitzen dann und sagen, warum kann der Schaß das nicht? Und schreiben dann an die Firma und die Firma sagt, ha, so eine Idee. Und so ist das ein ständiges Wachsen. Ne? Und dann manchmal wird zurückgestutzt, zurückgeschnitten. Die berühmte Geschichte, wo eine neue Version vollkommen anders funktioniert, weil das war nicht mehr tragfähig, die Struktur vorher. Und dann kann es wieder weiter wachsen. Ne?
Das klingt jetzt alles sehr harmonisch und konsensual. Die Alltagserzählung aus Menschen, die in Firmen arbeiten, die so unfertige Software geliefert kriegen, da wird ja dann oft eine ganze Firmenbelegschaft oder Abteilungen einer Firmenbelegschaft werden zu Beta-Belegschaften.
Genau.
Die entwickeln dann eigentlich für eine Firma die Software fertig, die dann einen Haufen Geld damit verdient, während sie die Angestellten an Haxen ausreißen müssen, weil die alte Software, die sie gut beherrscht haben, ist nicht mehr da und die neue ist furchtbar, bis dass sie so hergerichtet haben, dass sie wieder funktioniert.
Man kann die ethische Dimension davon kann man 100% hinterfragen. Ne? Und natürlich ist es nicht nur eine Geschichte von Ich gebe den Menschen Zugriff auf eine frühe Version, damit ich ihr Feedback hören kann und es besser einarbeiten kann, sondern es gibt auch eine kapitalistische Seite davon. Und die ist, je früher meine Version vor der von der Konkurrenz herausnimmt, umso mehr Leute werden meine Software kaufen und ich werde mehr Geld damit verdienen. Und da gibt's auch dann bekannte, wie sagt man auf Deutsch, Fallacies auf Englisch, Fehler, die man machen kann, nämlich indem man die besten Entwickler, Entwicklerinnen an den neuen Features arbeiten lässt und in der Hierarchie der ProgrammiererInnen in der Firma ist das Beheben der Fehler, die dann dabei entstanden sind, für die Version, die schon draußen ist, ist halt die Aufgabe von Lesser Programmers sozusagen. Das ist natürlich ein Fehler, weil in Wirklichkeit müssten das die Besten sein. Weil mit jedem Fehler, den man behebt, ist das Potenzial, dass man unzählige neue Fehler hineintut, weil man den originalen Code nicht richtig versteht oder weil man einfach noch nicht zu erfahren ist. Ne?
Also es ist ein bisschen eine ähnliche Konstruktion wie in unserer Gesellschaft, dass Pädagogen, Pädagoginnen sehr schlecht bezahlt oft sind. Je jünger die Kinder sind, je wichtiger es wäre, sie gut aufzuheben, desto schlechter bezahlt ist das Personal.
Kann ich 100% unterschreiben. Ne? Es gibt natürlich Firmen, die machen das nicht so. Die sagen, du bist jetzt der Owner von diesem Feature und du wirst dieses Feature durch die gesamte Kette bis zur letzten Fehlerbehebung wirst du dafür verantwortlich sein müssen. Ne? Es gibt auch noch eine andere Gefahr. Und diese Gefahr hat sogar einen eigenen Namen, weil sie so groß ist. Die heißt dann Featureitis. Und das ist wie eine Krankheit. Und es ist tatsächlich eine Krankheit, die Software befällt. Weil wenn ich sage, okay, ich höre euch alle zu, ihr Leute da draußen, die meine Software verwendet, wir hören euch, ja, sagt uns, was ihr braucht. Und dann sagt, oh, das ist eine gute Idee. Das ist auch eine gute Idee. Ja, das mache ich auch hinein. Die brauchen das, na, sonst können sie es nicht verwenden. Müssen wir auch hinein tun. Ne? Und dann entsteht Software, die so viele Feature hat, dass niemand mehr sie verwenden will, außer er muss. Und wenn man eine Branchenlösung ist, wo es nur eine gibt, ich sage jetzt keine Namen, dann sitzen alle mit Software da, die 1 Million Mal zu viele Dinge kann, aber alle müssen es verwenden. Ne? Doch eins kann ich sagen, na, Word ist ganz bekannt dafür. Ne? Also, dass es blinkende Punkterl gibt, die um eine Schrift herumlaufen. Niemand weiß wirklich, warum das so ist. Aber es gibt sie. Und es ist auch vollkommen unbrauchbar. Ja? Aber es gibt sie. Und das ist eines der schönsten Beispiele für Featureitis, die es gibt. Ne? Und wenn man sich dann anschaut, wie die Leute Software verwenden, kommt man halt drauf, dass 99% der Leute 2% der Feature verwenden. Und eigentlich könnte man auch eine Software machen, die aus diesen 2% besteht. Oder wenn es ein bisschen überlappt, 10% der Feature für die meisten Leute. Und dann wäre die Software viel einfacher. Und viel besser wartbar und viel stabiler und alles. Ne? Aber das ist halt, da schlagt dann wieder das Geld zu. Das geht nicht. Ne?
Wenn du schon Linux erwähnt hast, ich bin ja mein ganzes Erwachsenenleben damit begleitet worden, zu sagen, steig um auf Linux, das ist Open Source, das ist gratis, das ist demokratischer, wenn man so möchte. Es ist aber dann im Alltag, wenn man so arbeitet wie ich, zum Beispiel beim Rundfunk und verschiedenen anderen Einrichtungen, wo halt die Lösungen, die Business-Lösung sie durchgesetzt hat, ist, da kommt's oft auf wenige Minuten an bei Abgabeterminen oder das also da kann man es früh genug abgeben an Text, wenn es in der Redaktion jemand spät aufmacht und er kann es nicht aufmachen, weil da gibt's ja diese Open-Text-Versionen, die du nicht mit allen anderen Programmen aufmachen kannst, dann kannst du den Text auf einmal nicht lesen, den du eigentlich lesen möchtest und musst, damit Linux klingt immer sympathischer und freundlicher und ist wahrscheinlich auch billiger und es gibt ja ganze Stadtverwaltungen, die darauf umgestiegen sind, aber als einzelne Person, die möchte, dass die Sachen zumindest meistens funktionieren und das ist halt der Fall, wenn man sich das Zeug kauft und da muss man halt dafür bezahlen. Was wäre denn dein Ratschlag, was man da machen soll?
Naja, ich sag vielleicht so, ich habe schon Hochachtung vor Leuten, die Linux gewählt haben, ja. Es ist halt, Linux ist noch ein ganz, oder Open Source Software generell ist noch ein ganz spezieller Fall, deswegen, weil so viele Leute mitreden dabei, was dann drinnen ist und was nicht drinnen ist. Das ist sozusagen Fitscheritische Urknall, könnte man sagen. Also da kann wirklich so viel hineinwandern, weil wenn nicht irgendjemand darauf aufpasst, dass das nicht passiert. Ja. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass oft unterschätzt wird, dass Software ja nicht nur der Code ist, der auf meinem Computer ist, sondern eine ganze Infrastruktur rundherum. Ich kenne mich nicht aus, dann gibt es irgendwo, wo ich anrufen kann. Oder meine Freunde, die kennen sich auch aus. Der Austausch von Daten, also welche Software ich verwende und wie produktiv die für mich ist, ist nicht nur davon bestimmt, wie gut ich mit dem Ding auf einem Computer arbeiten kann, sondern von einem viel größeren Kontext. Und viele dieser Stadtverwaltungen, die auf Linux umsteigen, steigen ultimativ dann wieder zurück, weil sie merken, dass ihnen der gesamte Kontext, den eine Firma, die eine Software macht, bieten kann, dort abgeht und fehlt. Und sie müssen den selber ersetzen und es ist teuer, da haben sie dann ein paar Leute, die dann Linux-Experten und Expertinnen sind und die allen dabei helfen, diese Schnittstellenprobleme und die oder hat sich was geändert Probleme in den Griff zu kriegen. Während das, wenn ich eine kommerzielle Software mache, da gibt es halt eine Hotline, wo ich anrufe und da gibt es als ein Service. Also es ist eine tricky Geschichte und ich habe, um es noch einmal zu sagen, ich habe eine tiefe Hochachtung vor den Leuten, die das für sich meistern und ich finde, das ist auch wichtig und gut. Und gleichzeitig ist es etwas, was ich persönlich für mich nicht tun kann. Also ich bin auch kein, ich verwende ein bisschen Open-Source-Software hier und da, aber im Wesentlichen bin ich das nicht.
Jetzt hast du vorher gesagt, die Informatik ist eine Wissenschaft, die, wo die Menschen, die sie betreiben, eigentlich nicht genau wissen, was sie da machen. Das ist ja genauer das, was man, um auf das aktuellste oder gegenwärtigste, obwohl gegenwärtig man natürlich nicht steigern kann, schon gar nicht in den Superlativ, aber sagen wir, das gegenwärtigste Thema ist KI oder AI. Dort hört man immer wieder, die KI kann Sachen, wir verstehen eigentlich nicht, was währenddessen passiert, aber wir nutzen es halt. Und das wird immer wieder mal so als dystopische Zukunftsvision gebracht, dass die, weil wir nicht verstehen, was eigentlich passiert, können wir auch nicht mitkriegen, wenn KI Systeme selbstständig denken lernen und irgendwann einmal beginnen, uns Menschen zu überflügeln. Jetzt als Informatiker bist du ja zwangsläufig mit KI befasst, seit vielen Jahren wahrscheinlich schon. Die meisten Menschen im Alltag, so wie ich, kriegen halt mit, dass es irgendwelche Sprachmodelle gibt, die man dann benutzen kann. Da gibt es wieder diese Benutzeroberfläche, da kann man sie einloggen und Sachen ausprobieren, die besser oder schlechtere Ergebnisse bringen. Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was ist Informatik? Die zweite Frage drauf, was ist eigentlich KI? Was ist künstliche Intelligenz?
Also ich muss den Beginn deiner Fragestellung, an den muss ich zurückkehren, weil die meisten Menschen in der Informatik wissen schon, was sie tun. Aber das Gesamtsystem ist so komplex geworden, dass am Schluss eigentlich nicht mehr ganz klar ist, was passiert ist. Also, ne? Und das gilt vor allem für die Maschine des Computers und das Netzwerk der Computer, dass da die Komplexität einfach irrsinnig schnell explodiert. Und das ist ja auch genau das, was wir erleben mit diesen KI-Systemen. Also eigentlich sind es ja keine KI-Systeme. Da muss man auch schon sagen, dass da die Leute, die sich den Begriff Artificial Intelligence ausgedacht haben, schon wenig später gesagt haben, ups, das ist vielleicht ein blöder Begriff. Können wir nicht was anderes sagen? Weil es ist zwar künstlich, aber es ist nicht Intelligenz und es wird auch noch lang keine Intelligenz sein. Und wir haben auch jetzt, wenn wir diese Systeme KI nennen, auch einen Fehler, weil von Intelligenz ist keine Spur. Ja? Es gibt einen menschlichen Bias, eine kognitive Verzerrung, dass Menschen, die sich schön ausdrücken können, dass die uns intelligenter vorkommen als Menschen, die sich nicht gut ausdrücken können. Und das ist 100%, dass es hier zuschlägt. Ja, also eine generative KI wie ChatGPT, um das als ein Beispiel zu nehmen, gibt immer wohlformulierte Sätze aus. Alle Texte, die aus ChatGPT herauskommen, sind wohlformuliert. Ich habe das schon länger nicht mehr probiert, aber zumindest am Anfang war es so, dass wenn ich gesagt habe, hey, ChatGPT, gib mir einen Text mit vielen Rechtschreibfehlern, nicht gekommen. Das war das Ende der Möglichkeiten. Weil die Art, wie diese Systeme ihre Texte generieren, sind so, dass wir einfach immer schon wissen, dass die Systeme eine gute Vorstellung, mathematische Vorstellung davon haben, welches Wort denn als nächstes kommen. Und du weißt jetzt, welches Wort gekommen wäre. Und genauso funktionieren diese Systeme. Mhm. Ja? Und wenn ich dann meinen Prompt hinschreibe, dann nehmen die dir seinen Startpunkt dafür, was würde denn jetzt aus unseren statistischen Informationen heraus als nächstes da stehen, wenn das irgendwo in einem Dokument, in einem größeren drinnen steht. Und das ist der Output. Und da ist von Intelligenz weit und breit keine Spur. Das ist ganz wichtig. Also eigentlich müssen wir aufhören, künstliche Intelligenz zu sagen. Ich finde ja schon den Begriff Machine Learning übertrieben, maschinelles Lernen, weil Lernen ist so etwas zutiefst Menschliches oder zutiefst Lebendiges. Ja? Lernen ist etwas, was wir damit assoziieren, dass wir reflektieren, dass wir uns mit was auseinandersetzen, dass wir was verstehen. Also es ist eher so ein bisschen Pavlovsche Hunde. Also ich bevorzuge den Begriff Machine Training oder maschinelles Training. Also das sind Systeme, die darauf trainiert sind, aus einem unglaublich großen Vorrat von Texten, den sie haben, den sie analysiert haben, aus den statistischen Informationen, die sie da herausgezogen haben, wiederum Texte zu generieren, die dieselben Eigenschaften haben wie die Texte, die da drinnen sind. Damit erklärt sich dann auch, warum diese Texte immer durchschnittlich sind und warum Witze dieses System macht meistens Bochen sind, weil 95% der Witze auf der Welt sind Bochen. Ja, es gibt nicht umsonst wenig lustige Menschen, weil die meisten Witze schlecht sind, die gemacht werden. Und wenn man jetzt aufs Internet geht und sagt, gib mir 200 Witze über Ehefrauen, dann kommen lauter schreckliche Witze heraus. Und insofern braucht man sich nicht wundern, dass die meisten Witze, die aus dem System herauskommen, auch einfach schlechte Witze sind. Und die meisten Texte, die herauskommen, sind außerordentlich mittelmäßig. Und das ist nicht, weil die meisten Texte mittelmäßig sind, sondern weil das System so funktioniert. Das System macht Mittelmäßigkeit. Manchmal ist es halt so, dass wir in einem Bereich gar nichts wissen und dann ist das, was herauskommt, toll, weil es neu ist, ne?
Ganz kurz noch eine persönliche Frage, weil ich viele Ankündigungstexte und Gebrauchstexte schreiben muss als Humorist. Das mache ich sehr ungern. Also man kann das machen, aber es ist keine besonders befriedigende Tätigkeit. Das wird irgendwann einmal besser gehen, wenn in ein paar Jahren genug Leute solche Sachen gepromptet haben werden, oder das muss man es weiterhin selber schreiben, wenn man es lustig haben möchte?
Im Moment ist unklar, ob irgendwas besser wird, weil gerade von diesen Gebrauchstexten, weil eigentlich ist der Vorrat an Texten in der Welt, der von Menschen geschrieben wurde, mehr oder weniger erschöpft. Heute wissen wir nicht mehr, wer einen Text geschrieben hat. Und ein guter Teil der Texte, die ins Internet gestellt werden, und zwar ein überraschend großer Teil, sind AI-generiert. Und das hängt damit zusammen, dass es viele Firmen gibt, die Geschäftsmodelle entdeckt haben, die damit zusammenhängen, dass sie AI-generierte Texte auf die eine oder andere Weise mit irgendwelchen Internetinhalten assoziieren. Ja, das sind, ob das jetzt Beeinflussung ist, weil wir irgendwelche politischen Meinungen in die Welt bringen, oder ob das einfach nur Geschäftemacherei ist, indem man etwas Banales nimmt und so einen langen Text draus macht, damit 10 Werbungen drin sein können. Alles das ist passiert. Und jetzt gibt's ein absurdes Phänomen, dass nämlich, wenn diese AI-Systeme Texte lernen, die von ihnen selbst generiert wurden, dann degenerieren sie. Dann geht Qualität verloren. Ja, in Österreich sagt man dazu Habsburg AI. Also, ich muss das nicht weiter erklären, ne? Dass diese Systeme ein Problem bekommen, wenn sie zu viele von sich selbst generierte Texte zum Lernen wieder zu bekommen, zur Analyse, ne? Dann sinkt die Qualität. Insofern ist das ist ein bisschen gerade die Krise dieser Systeme, dass zu viel AI-generierte Texte ins Internet kommen. Insofern weiß ich nicht, ob die Gebrauchstexte so viel besser werden. Das ist, eine schwierige Angelegenheit. Ja.
Jetzt hört man halt aber immer von KI oder AI, Programmen und Phänomenen, und viele Menschen, die noch nicht sagen, ich gehe nächste Woche in Pension, mir ist das wurscht, die lernen das nicht mehr, wollen das begreifen, wie zum Beispiel ich, bringt es aber in meinem Alltag kaum unter, außer über Anwendungen. Wenn der Podcast dann über Auphonic optimiert werden wird, sind da einige Features drauf, die sehr gut helfen, den Podcast schöner klingen zu lassen. Aber weil ich ja sehr gerne schreibe, aber sehr ungern kontrolliere, kann ich mit den Sprachmodellen nichts anfangen. Trotzdem hat man den Drang oder den Willen, den Anschluss nicht zu versäumen, weil man überall hört, KI, 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 das wird so wichtig, das hat so einen großen Einfluss, und das hat ja in vielen Berufen auch schon einen großen Einfluss, und das hat ja schon viele Berufe obsolet gemacht. Was wäre denn ein Zugang, wie man sich mit KI beschäftigen kann, dass man das Gefühl hat, der Zug fährt nicht vor einem weg?
Also zwei grundlegende Dinge. Das eine ist die beschriebene Anwendung auf Phonik und generative AI wie ChatGPT sind zwei grundsätzlich verschiedene Systeme. Mhm. Die haben sehr wenig miteinander gemeinsam, außer dass dahinter dieser Vorgang des maschinellen Learnings oder maschinellen Trainings steht. Mhm. Ja. Systeme, die für spezifische Zwecke unter Einsatz von Machine Learning gemacht werden, die sind oft sehr fähig. Ne? Das, was man mit Auphonic machen kann, ist ja wirklich außergewöhnlich. Diese Hintergrundgeräusche entfernen, die Qualität der Sprache heben und alles das. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die man mit alten Systemen, wo man so an den Reglern dreht und sagt, diese Frequenz, dieses Frequenzband hebe ich jetzt an, dann versteht man die Person besser. Da ist wirklich was ganz Grundlegendes passiert. Ja? Mein Beispiel ist auch immer diese Systeme, die Musik nehmen, so ein Musikstück und es in die Instrumente zerteilen. Mhm. Das ist wirklich faszinierend. Mhm. Das ist ganz erstaunlich. Ne? Generative KI ist aber was ganz anderes. Ne? Mhm. Also ChatGPT ist ja nicht dafür da, um etwas zu analysieren, sondern es ist dafür da, um neue Dinge zu machen. Und als solches ist die Frage, wie man es verwendet, plötzlich verschwunden. Weil es ist kein Tool, das mir etwas anbietet, hier, das kannst du tun, sondern ich kann quasi alles machen. Das ist so, wie wenn ich jemand hätte, dem ich jetzt sagen kann, mach Arbeit für mich, aber besonders gescheit ist er nicht und besonders viel kann er auch nicht. Ne? Wie kann ich jetzt meine Aufgabe so spezifizieren, dass der nicht was Schlechteres macht, als ich machen würde und dass nicht meine Freude darüber, dass mir jemand die Arbeit abnimmt, die Qualität von dem, was herauskommt, kompromittiert.
Also es ist fast so, wie viele Kaufleute über die Lehrlingsausbildung klagen. So muss man an ChatGPT herangehen, dass man den das Programm so lang so pflegt und für sich personalisiert, dass beide mit dem Ergebnis zufrieden sein können, für den Fall, dass eine Software mit was zufrieden sein kann?
Nein, eine Software kann nicht mit etwas zufrieden sein. Und die Frage ist auch, nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Lehrling und der macht die Arbeit für mich, bin ich eigentlich bereit, diese Arbeit, wie wichtig war mir diese Arbeit eigentlich und was verliere ich dadurch, dass ich diese Arbeit nicht mehr mache? Also ich greife da mal zurück auf den Mark Twain. Ich greife da mal auf den Mark Twain zurück. Der hat irgendwann einmal gelernt, mit Schiffen auf dem Mississippi zu fahren. Das ist nämlich gar nicht einfach, wegen den Strömungen und den Sandbänken und allem. Ne? Und nachher hat er geschrieben, ich kann jetzt mit einem Schiff auf dem Mississippi fahren, aber es war ein Handel. Ich habe nämlich das Mysterium des Mississippi aufgeben müssen. Und wenn ich ihn angeschaut habe, dann war er immer dieser wunderbare, undurchschaubare Fluss, der irgendwie das Leben dort ist und alles. Und jetzt verstehe ich den Mississippi und er ist entzaubert, aber ich kann halt mit dem Boot drauf fahren. War ein Handel. Ne? Und so ist die Frage, ob das, was man an eine andere Person oder an so ein System delegiert zu tun, etwas ist, was man nachher vermissen wird.
Ja, das habe ich gar nicht gemeint, sondern man muss ja Lehrlinge ausbilden, man muss sie begleiten, sie zu entwickeln und irgendwann einmal.
Die haben ja eine Agency und diese Systeme haben ja keine Agency. Das ist ja, das bleibt ja immer nur passiv. Das ist wie ein Butler. Ein Butler hat auch keine Agency. Ein Butler macht nur das, was ich ihm sage. Ne? Und hoffentlich macht das gut, wenn ich es dann aus der Küche klirren höre, weil er mir ein Glas Wasser einschenken soll und dann ist wieder eins hin, dann macht das offensichtlich nicht gut. Und nachdem ChatGPT von mir nicht dazulernt oder zumindest nicht unmittelbar dazulernt, ist die Frage, wie kann ich mein Kommando an diesen Butler so formulieren, dass der genau das macht, was ich brauche. Mhm. Und dann ist aber die Frage, ob es mir nicht besser täte, ich würde aufstehen und in die Küche gehen, von meinem ganzen, ich würde mich bewegen und alle diese Dinge, und mir das Glas Wasser selber holen und dann komme ich vielleicht auf eine Idee, dass ich was ganz anderes machen will, als nur in meinem roten Ohrensessel in meiner Bibliothek zu sitzen und das Wasser zu trinken. Ne?
Ja, aber das ist ja mein Zugang momentan. All diese Dinge, die Sprachprogramme, die wie ChatGPT oder gibt es ja mehrere, können, kann ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung wesentlich besser und kann sie kontrollieren, indem ich sie schreibe, lese sie maximal einmal durch und kann sie dann fertig wegschicken, weil sie dann erledigt und benutzbar sind. Wenn ich das auslagere an die Software, ist es viel mühsamer, das Ergebnis ist schlechter, ich muss es korrigieren. Es ist ein Text da, wenn ich ihn korrigiere, ist er, selbst wenn er korrigiert worden ist, schlechter, als wenn er einen neuen geschrieben hätte. Das heißt, es ist überhaupt keine Erleichterung. Also vermeide es, damit zu arbeiten, weil es mir überhaupt nichts bringt. Jetzt hört man aber immer, es gibt natürlich dystopische Popstars, die durch die Welt gehen und ihre Bücher veröffentlichen und ihre Talks halten und in den Talkshows herumsitzen, die sagen, die KI wird alles übernehmen und das ist der Untergang der Menschheit. Wenn ich mich jetzt nicht auskenne damit, kann ich davon ausgehen, dass das zwar hoffnungslos übertrieben ist aus Marketinggründen, aber dass vielleicht der Kern dran ist, noch dazu, wo man ja ab und zu zurechnungsfähige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hört, die sagen, ganz ohne ist es ja nicht. Was soll man denn als Mensch machen, den die KI im Alltag, so wie bei Predator, da überfällt ja ein Science-Fiction-Film, ein Horrorfilm, überfällt einen Soldatenfilm, einen Actionfilm. Und so geht es ja vielen Menschen, dass die KI ihren Alltag überfällt. Was soll man denn da machen?
Also wir können jetzt nicht ganz überspringen, warum wir das machen sollen, was wir machen sollen. Aber darum sage ich vielleicht ganz kurz, wenn, und das geht jetzt vor allem an junge Menschen, die sagen, warum soll ich diesen Aufsatz für die Schule schreiben, wenn ChatGPT einen Aufsatz schreibt, wo mein Lehrer oder meine Lehrerin sagt, der ist super. Und leider ist das so, ja, weil die so durchschnittlich sind und so leicht lesbar werden die besser beurteilt, oft als handgeschriebene Aufsätze. Und dahinter steckt aber, dass wir, also das sage ich jetzt aus der Sicht des Universitätslehrers, wir die Studierenden ja nicht etwas schreiben lassen, weil wir das gern geschrieben haben möchten, im Gegensatz zum Wasserglas, wo ich den Butler geschickt habe, sondern wir schicken die Studierenden etwas zu schreiben, weil Schreiben eine magische Tätigkeit ist. Schreiben ist eine Form des Denkens. Und wenn ich etwas aufschreibe, dann muss ich ja ganz anders darüber nachdenken, als wenn ich es nur irgendwie so schwammig im Kopf herumflubbern habe in dieser grauen Masse da oben. Ne? Und wenn ich es dann lese, stelle ich fest, ob das mit dem übereinstimmt, was ich mir jetzt denke, nachdem ich es geschrieben habe, weil das ändert ja was mit dem Denken. Und dann ändere ich es noch einmal, damit es mehr dem entspricht, wie ich mir das jetzt denke. Und das ist ein Prozess, der beides verändert. Das, was auf dem Papier ist und das, was in meinem Kopf ist. Wenn wir jetzt aufhören, unsere Gedanken selber zu formulieren, die da so herumschwobbern und nur noch etwas generieren lassen, was unseren Gedanken ungefähr entspricht, dann passieren zwei Dinge. Nämlich erstens, wir lernen diese Form des Denkens nicht, die Schreiben ist. Und zweitens, wir werden davon beeinflusst, was in diesem Text steht, weil wir ja, wenn wir den lesen, das ist ja nichts, da oben ist ja nichts fix im Hirn. Ja? Das ist ja alles die ganze Zeit beweglich. Und damit lassen wir uns von all den Problemen, die in den Systemen stecken, die diesen Text generiert haben, beeinflussen. Und das sind zwei sehr schlechte Dinge. Wir lernen nicht gescheit denken und wir lassen uns von den Problemen beeinflussen, die aus diesen Systemen herauskommen. Und Probleme, die aus diesen Systemen herauskommen, gibt es genug. Bias nennt sich das dann, ne? Computational Bias, Algorithmic Bias, wie man KI-Bias, wie man das nennen möchte, sind Probleme, dass diese Texte eine Art von Mehrheitsvorstellung der Welt repräsentieren, die zum Teil nicht mehr aktuell ist oder die zum Teil auch einfach gefährlich ist, ne? Für manche Menschen. Und es gibt mehr Texte auf der Welt, die einen Unterschied im Recht, was man in der Welt tun kann, von Männern und Frauen postulieren, als es Texte gibt, die sagen, Männer und Frauen sollen eigentlich das Gleiche können. Wie kommen wir denn dorthin? Und daher haben diese Texte auch immer diesen Bias drin, dass sie sagen, ich bringe jetzt ein Beispiel, und in dem Beispiel kommt halt eine Krankenschwester vor, ne? Und nicht ein Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin, ja, sondern, und der Arzt ist dann auch männlich, ne? Und das macht was mit uns wieder. Das macht vor allem mit jungen Menschen was, weil das Bild, das sie von der Welt sehen, ist ein verzerrtes. Ein verzerrtes, das durchaus ein bisschen dem entspricht, wie es ist, aber wo wir hart daran arbeiten, dass es sich ändern. Ne? Und wenn die tatsächlich im Krankenhaus sind, dann stehen dort auch viele Ärztinnen, aber in den Texten sind immer nur Ärzte. Und das ist schlecht, ne? Und daher, um jetzt darauf zurückzukommen, würde ich sagen, wenn man diese Systeme verwendet, dann mit Maß und Ziel, mit Beherrschung. Und ich habe so ein paar Regeln für mich. Ich habe eine, niemals das System so ansprechen, als wäre es eine Person. Also ich schreibe hinein, was hatte ich heute? Eine Liste von 10 Gründen, warum, bla bla. Ja? Diese Gründe, die sind oft kompletter Bullshit, aber wichtig ist, dass ich nicht in eine Konversation hineinlaufe, wo ich beginne als Mensch meine Vorstellung davon, was mein Gegenüber in einer Konversation ist, nämlich ein Mensch mit Agency, auf diese KI zu werfen. Mhm. Daher ist meine erste Regel, niemals die KI als Person ansprechen.
Also wenn man jetzt aber auf Social Media unterwegs ist und dann stehen Leute und halten Vorträge über das Prompten, sagen die genau das Gegenteil.
Genau, und das finde ich falsch, weil das macht etwas mit uns, was nicht gut ist für uns. Mhm. Das Zweite ist, immer zuerst selber überlegen, bevor man sich nach Ideen erkundigt. Dieses selber Überlegen ist, also das Hirn ist ja auch wie ein Muskel. Mhm. Wenn man es benutzt, dann wird es stärker und besser. Und wenn man es nicht benutzt, wird man dummer und blöder. Mhm. Daher immer zuerst überlegen, was man selber machen würde, bevor man sagt, okay, jetzt stehe ich an und jetzt, wo geht es denn vielleicht noch weiter?
Jetzt sagen aber wiederum Menschen, die das benutzen, dann habe ich ein schnelles Ergebnis und dann kann ich danach ganz was anderes wiederum kreativ weiterarbeiten und habe was abgekürzt, was mich vielleicht müde gemacht hätte und ich hätte nachher nicht weiterarbeiten können.
Genau. Und ich sage aber, es ist wie ein Fitnesscenter, wo die Maschinen, wo ich einen Schweißsensor trage und immer, wenn die Maschine merkt, ich fange zu schwitzen an, schaltet sich ein Motor an und lässt mich schneller radeln. Es geht ja meistens nicht ums schneller radeln. Es geht beim Fitnesscenter geht es darum, dass ich mich anstrenge. Und beim Denken geht es darum, dass ich denke und nicht darum, dass ich prinzipiell einmal weiterkomme. Ne? Das ist eine Geschichte, die, also nicht gerade die jungen Leute, die mit diesen Systemen jetzt aufwachsen, die ganz unbedingt verstehen müssen, dass die Art von Denken, die man bekommt, wenn man mit dem System denkt, das eigene Hirn ruhig stellt, eine Abkürzung darstellt, die man nicht machen sollte, weil man möchte, dass das eigene Gehirn gut und gescheit wird. Und noch dazu belastet ist mit all den Biases und Vorurteilen und Verzerrungen und Stereotypen, die in diesen Systemen drinnen sind. Ne?
Jetzt bist du ja sehr politischer Mensch, hast da einen Teaching, Best Teaching Award für Gender-Lehre, Gender-Study-Lehre bekommen.
Gendergerechte Lehre.
Und wenn jetzt beschäftige ich mich ja sehr viel mit Sprache, weil ich ja Dinge schreibe und aufführe. Und mein Eindruck war, dass es selbst in der Benennung von technologischen Phänomenen wie Algorithmus und künstliche Intelligenz schon ein Bias, also ein Vorurteil gibt, nämlich der Algorithmus wird als ein bisschen tatkräftiger und effizienter und männlich wahrgenommen und die KI als ein bisschen launischer, unberechenbarer, vielleicht auch unterhaltsamer, aber eigentlich nicht ganz so einschätzbar.
Eine interessante Einschätzung. Ich meine, das Problem, es gibt den Begriff des Algorithmic Bias in der Informatik. Ne? Der ist mit dem Algorithmus verknüpft und wir sagen eigentlich, wir haben lange Zeit Algorithmic Bias zu allem gesagt. Egal, ob das aus einem Algorithmus herausgekommen ist, wo jemand schlecht programmiert hat oder den Bias hineinprogrammiert hat, aus Versehen oder absichtlich, kommt da alles vor. Oder ob das ein Machine Learning System ist, das sich Daten anschaut, die einen Bias in sich trägt, diesen Bias dann lernt und wiedergibt. Ist alles unter dem Begriff Algorithmic Bias firmiert. Ne? Ich habe das Gefühl, dass langsam sich der Begriff Computational Bias eher durchsetzt, der das auch besser beschreibt, weil eigentlich in den meisten Fällen können die Algorithmen gar nichts dafür. Jetzt haben wir den Vorteil haben wir ja, dass Algorithmen meistens etwas sind, wo wir genau wissen, was sie tun, weil sie geschrieben sind als eine Umsetzung eines gedanklichen Konstrukts, von dem wir auch genau wissen, was es tut. Ja, wenn da keine Fehler drinnen sind, dann macht ein Algorithmus, ein Wegfindungsalgorithmus, der den besten Weg in irgendeinem Netzwerk finden soll, der kommt genau zum richtigen Ergebnis dort, wo es gibt. Ne? Machine Learning Systeme sind halt ganz anders, weil da stecken Modelle dahinter, das ist ganz viel Statistik, das ist eine Umsetzung von statistischer Information in das Erzeugen von Artefakten. Ne? Und während das auch ein Algorithmus ist, wissen wir nicht, aufgrund welcher Informationen jetzt dieses Ergebnis herauskommt. Ein großartiges Beispiel ist, wenn man heutige Telefonkameras, die tun ja Gesichter so einkasteln manchmal. Ne? Und wenn man dann so ein Gebüsch fotografiert und auf einmal ist da so ein eingekasteltes Ding drinnen, weil diese Kamera-Software ein Gesicht erkennt, dann merken wir, dass die Kriterien, nach denen diese Gesichter erkannt werden, eigentlich nicht sind, mit denen wir uns irgendwie identifizieren, sondern die kommen daraus, dass 1 Million Porträts oder Fotos von Gesichtern analysiert wurden und 1 Million Fotos von Nicht-Gesichtern. Und die Unterschiede, die statistischen Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen von Fotos als Basis für die Entscheidung, ob da jetzt ein Gesicht ist oder nicht, herhalten. Eine Analyse des. Ne? Und Was aber da jetzt wirklich erkannt wird, weil wir sagen, ein Gesicht ist, wenn es Augen hat und einen Mund und eine Nase vielleicht, und das ist ja, wir sehen ja Gesichter auch dann in Häusern und in Autos und allem, ne? Und so eine AI oder KI oder Machine Learning Lösung, die hat komplett andere Kriterien und die wissen wir nicht.
Das heißt, es ist ein ähnliches Phänomen wie das, was man als Pareidolie bezeichnet, dass wir in einer Wolke Tiere sehen.
Ja,
aber genau. Es kommt aufgrund ganz anderer Strukturen zum selben Ergebnis.
Und das Wichtige ist, im Moment wissen wir nicht, wie wir diese Entscheidungsstrukturen lernen können oder erfahren können. Mhm. Ja? Im Moment wissen wir nur, dass die AI in so vielen Fällen so gut funktioniert, dass man damit Geld verdienen kann und darum ist sie überall. Mhm. Aber nicht, warum tatsächlich jetzt etwas als Gesicht erkannt wird oder nicht. Mhm. Ja? Und da gibt's sogar einen eigenen Forschungszweig in der Informatik, Explainable AI. Mhm. Ja? AI, die sich selber erklärt, warum sie etwas tut. Faszinierend, spannend und sehr kompliziert wieder.
Jetzt sind es lauter harmlose Alltagsbeispiele, wo KI oder AI zum Einsatz kommt. Hören und lesen kann man aber, dass Waffensysteme, ferngesteuerte Drohnen mit KI-Systemen ausgestattet sind und so trainiert würden, dass sie schneller, und zwar auf Sekundenbruchteile, schneller entscheiden kann als generische Drohnen. Was an sich schon beängstigend ist, weil die Kriegsführung in die Richtung laufen soll, dem Vernehmen nach, angeblich, und gleichzeitig, jetzt haben wir schon Klimakrise am Weg in die Klimakatastrophe, der Stromverbrauch, also der Energieverbrauch für solche Systeme so gewaltig ist, dass selbst wenn wir alles auf nachhaltig umrüsten würden, der Energiebedarf trotzdem sehr schwer gedeckt werden könnte. Das heißt, welchen Vorteil hat man dann noch und wie realistisch ist es denn, dass tatsächlich KI in destruktive Systeme eingreifen oder wird oder eingebaut wird, sodass man sie davor fürchten muss?
Also zwei ganz grundsätzlich verschiedene Fragen. Ne? Also ich glaube, es gibt schon viele Anwendungen, wo man sich vor KI fürchten muss jetzt. Mhm. Wenn zum Beispiel man Bewerbungen an eine Firma schickt, diese Bewerbungen werden über ein KI-System aussortiert, da passiert so viel an was wir nicht wollen, das passiert, was wir gesellschaftlich nicht wollen, das passiert, dass ich das eigentlich schon schrecklich finde. Ne? Da sind wir noch nicht mal in der Nähe des Militärs. Ne? Natürlich, und das ist vielleicht auch ein bisschen so eine dunkle Vergangenheit oder eine dunkle Seite der Informatik. Die Informatik war viele Jahrzehnte lang eigentlich eine militärische Anwendungsdisziplin. Mhm. Also in den USA waren 20, 30 Jahre lang war Informatik ein Feld, wo hauptsächlich Geld aus dem Militär hineingeflossen ist. Mhm. Weil die haben keinen kapitalistischen Verwertungszweck. Da muss das nicht mehr Geld abwerfen, als man hineinsteckt, sondern da geht es darum, dass diese eine Aufgabe gelöst wird. Und das ist unsere Geschichte, damit müssen wir leben, dass ein guter Teil der Technologien, mit denen wir zu tun haben, das Internet zum Beispiel, ein Ergebnis militärischer Forschung ist. Ne? Jetzt haben wir entsprechend immer schon diese Visionen davon, dass alles, was wir machen, ja entsetzlich und gegen die Menschheit in kriegerischen Auseinandersetzungen verwendet wird. Das hat es natürlich auch immer gegeben. Ein paar Fälle haben wir ja, wo sozusagen globale Übereinkünfte getroffen werden, dass etwas im militärischen Bereich einfach nicht passieren soll, wie zum Beispiel chemische Kampfstoffe oder biologische Kampfstoffe, glaube ich. Mhm. Biologische Kampfstoffe sind sozusagen weltweit geächtet im militärischen Konflikt. Ne? Und ich glaube, es ist momentan, gerade sind wir auf dieser Stufe, wo wir sagen, wir müssen diese AI, den Einsatz von künstlicher Intelligenz und automatischen Waffensystemen, automatischen Kriegssystemen, den müssen wir irgendwie entsprechend auch ächten. Aber es ist noch nicht dazu gekommen. Ne? Wir müssen hoffen, dass das passiert. Wir können vielleicht dafür arbeiten, dass das passiert. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig. Ich kann vielleicht ein Buch empfehlen, wo man sich ein bisschen damit auseinandersetzen kann. Das heißt Kill Decision und ist von Daniel Suarez. Der Daniel Suarez ist ein Ingenieur, ein ehemaliger, der Schriftsteller geworden ist. Entsprechend ist das Buch jetzt sprachlich keine Hochleistung, aber es ist ein Roman.
Hätte sie von KI schreiben lassen sollen.
Vielleicht ist inzwischen, ne? Es ist schon vielleicht 8 Jahre alt oder so, aber die Bücher von Daniel Suarez, die haben am Schluss ein Literaturverzeichnis, wo all die Projekte, die das schon umsetzen, was er als eine mögliche Zukunft beschreibt, als seine Quellen fungieren. Und das ist ein Buch, das ein bisschen das Problem aufarbeitet, dass uns das auch aus der Hand genommen wird, weil es ist inzwischen nicht mehr notwendig, eine große militärische Macht zu sein, um diese Mittel zur Verfügung zu haben, nicht? Du kriegst eine billige Drohne, um wahrscheinlich vom Schrottplatz, aus Schrottplatzteilen zusammengebaut. Du kannst Waffen drauf machen, du kannst ein Smartphone drauf tun, das Leute erkennt. Und damit ist die Geschichte eigentlich gegessen. Ne? Und diese Vorstellung und diese Idee wird auch nicht mehr weggehen. Damit müssen wir jetzt als Menschheit leben. Ne? Mhm. Und wie so oft können wir uns entscheiden, als Menschheit, ob wir das sozusagen dazu verwenden, dass wir uns nicht alle umbringen, oder es führt ins Desaster, ist nicht absehbar.
Also es ist so ähnlich wie in der Politik, in der Wirtschaftspolitik, die Leute, die vom freien Markt schwärmen, können nur deshalb schwärmen, weil es einen Staat gibt, der Regulative schafft, ja, und genau, gesetzliche Rahmenbedingungen schafft, und wenn man das aber wegkürzt, dann führt es eigentlich immer zwangsläufig ins Desaster.
Jetzt, absolut, ja, genau.
Jetzt sind wir am Ende doch noch bei der Dystopie gelandet, und das ist ja auch nicht ganz unbedrohlich. Erstens, weil man nicht ganz, solche wie ich nicht verstehen, genau was in dieser Geschwindigkeit passiert. Und zweitens, weil es offensichtlich nicht ganz ungefährlich ist. Jetzt schon angesprochen, selbst wenn es große Abkommen geben sollte, wie man KI-Waffensysteme verwendet und wie nicht, verbrauchen die trotzdem so viel Strom und Energie.
Das war der zweite Teil.
Genau.
Also es gibt jetzt Schätzungen, dass es in den USA 2025 oder 2026 die ersten Krisen geben wird, weil so viel Strom für KI-Systeme gebraucht wird, dass nicht genug für die Leute da ist. Ja. Und wir, vielleicht ist das ein Punkt, um dieses aber in 5 Jahren anzusprechen, nicht? Weil das eine dieser Erzählungen ist, die sich immer um Technologien ranken. Das kann es jetzt noch nicht, aber in 5 Jahren. Vielleicht kann man zurückgreifen auf den Beginn der KI, wo sie dann begonnen haben, Schach zu spielen, wo sie gesagt haben, in 5 Jahren schlagen wir den Schachweltmeister. Das war 1960. Das berühmte Spiel, wo ein Schachweltmeister geschlagen wurde mit einem System, das komplett anders funktioniert, war um 2000 herum. Ne? Das war 1998 vielleicht, will ich sagen, so ungefähr. Ne? Also diese Erzählung, dass alles in 5 Jahren gehen wird, hat eine lange Tradition in der Informatik. Wir haben immer diesen Ereignishorizont in die Zukunft, wo wir sagen, naja, in 5 Jahren geht das dann alles. Manche Sachen gehen auch erstaunlich schnell, aber die meisten Sachen brauchen viel länger. Das ist einmal der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist aber für mich ein grundlegenderer, und das ist der, dass wir keine andere Wahl haben, als die Systeme, die jetzt da sind, zu beurteilen nach dem Motto, der Sinn und Zweck dieser Systeme ist das, was sie tun. Und nicht, dass wir sie vielleicht einmal tun werden. Und wenn das, was sie jetzt tun, etwas ist, das schlecht ist für uns, dann müssen wir überlegen, wie wir damit aufhören. Ja? Und dazu gehört zum Beispiel der enorme Energieverbrauch dieser Systeme. Ja? Also der Energieverbrauch, gerade zum Anlernen dieser Systeme aus dieser 4 Milliarden Seiten Text, oder wie viele es inzwischen sind, was ja immer wieder passieren muss, ist etwas, was uns wirklich Sorgen machen sollte. Die bildgenerierenden Systeme sind dann noch ärger. Also bildgenerierende Systeme, die sowieso auch noch eine eigene Klasse von Problemen mit sich bringen, weil wir das Gefühl dafür, was wirklich und was nicht wirklich ist, auf die Art und Weise einfach gehen lassen. Ja? Verbrauchen unglaubliche Mengen von Strom. Und eigentlich müssen wir uns überlegen, ob das in Ordnung ist. Im Moment haben wir keine politische Struktur, die in der Lage ist zu sagen, eigentlich ist das nicht in Ordnung, ja, dass wir diesen Systemen so viel Energie geben. Und die Physiker sagen, ach, Energie haben wir in 5 Jahren eh genug. Da haben wir wieder diese 5 Jahre. Ne? Aber es stimmt einfach nicht. Wir müssen mit den Technologien und Systemen, wir müssen unsere Beurteilungen fällen aufgrund dessen, was sie jetzt tun, was sie jetzt können, was sie jetzt mit uns anrichten. Ja.
Wenn wir jetzt aber jungen Menschen, die ja die Dinge können sollen oder können müssen, nämlich die Anwendungsbeispiele wie KI, Textprogramme, Bildprogramme, wenn man damit gut umgehen lernen möchte, so wie du erzählst von den jungen Studierenden, die so gut Memes herstellen können, dann müssen die das üben. Aber jedes kleine, lustige, schlechte Scheißbild kostet ja viel Strom, Energie.
Und Wasser. Also Ressourcen, ja, genau, einfach. Ne? Nachdem diese Firmen alle sehr intransparent funktionieren, wissen wir nicht, was wirklich verbraucht wird. Ne? Wir wissen jetzt, dass Wasser offensichtlich in manchen Gegenden von den USA etwas sehr Knappes ist und etwas sehr Dringendes ist plötzlich. Ne? Wobei unsere Probleme im Wasserverbrauch noch in anderen Bereichen größer sind und ebenso beim Energieverbrauch noch in anderen Bereichen größer sind.
Aber soll man jungen Menschen dann sagen, überleg da zweimal, bevor du wieder ein lustiges Bild machst, dass du jemanden
schickst? Unbedingt. Ja. Aber nicht
über... Oder Alten aber, genauso. Weil, ja,
genau. Den Alten. Aber eigentlich muss man sagen, die Verwendung generativer Systeme ist etwas, das man vermutlich lernen muss, aber verwenden mit Bedacht. Ja? Und dieser Bedacht muss halt auch einbeziehen, dass es unglaubliche Mengen von Ressourcen braucht. Und da gibt es noch ein paar andere Dinge, über die nicht gern geredet wird, wie dass es also koloniale Strukturen in afrikanischen Staaten gibt oder postkoloniale Strukturen, wo Menschen keine Alternative haben, als für die großen Technologieunternehmen zu arbeiten und die Vorbereitung der Daten für diese Machine Learning Systeme zu machen. Das sind fürchterliche Arbeitsbedingungen, da gibt es wenige Artikel, die darüber reden oder wenige Berichte, die darüber reden, dass es diesen Menschen gar nicht gut geht, aber dass sie eben keine Alternative haben, als dort zu arbeiten. Und da müssen wir uns dann auch überlegen, ist das in Ordnung, dass wir Systeme verwenden, die unter solchen Bedingungen entstehen? Das ist ein bisschen wie diese Frage, wie oft muss ich mir ein neues Handy kaufen, wenn ich weiß, dass irgendwo in Afrika Kinder in Rare-Earth-Gruben sitzen und mit den Fingern da die Rohstoffe herausbuddeln. Ne? Und unterm Strich ist das schon etwas, wo jeder eine Entscheidung treffen kann. Ist halt das Problem, dass wir einer Industrie gegenüberstehen, die so unglaublich viel Geld hat, um uns zu erzählen, dass das das Beste seit geschnittenem Brot ist, was hier passiert. Also, dass wir wirklich gegen Windmühlen kämpfen, wenn wir den Leuten erzählen, eigentlich brauchen wir das gar nicht wirklich. Ne? Und es gibt schon die ersten Firmen, die ganz früh auf den AI, wir ersetzen jetzt Leute durch AI-Zug gesprungen sind, die jetzt Schwierigkeiten haben, weil sie keine Leute mehr haben, weil eigentlich sind das Dinge, die doch dann Leute anschauen müssen. Ja.
Gesetzliche Rahmenbedingungen gibt es ja nur, wenn gesetzgebende Gremien die entsprechenden legalen Maßnahmen beschließen. Bist du da eigentlich im Gespräch mit Politikern, Politikerinnen und berätst sie ab und zu, weil ich kenne ja Leute, die ungefähr so eine Fachkompetenz haben, wie man sie halt hat, wenn man Ausbildung hat und eine Zeit lang gearbeitet haben, die aber ungefähr so blauäugig und blank, was KI-Systeme sind, wie ich, die jetzt mit dir eineinhalb Stunden drüber geredet hat. Also da wäre es ja dringend notwendig, nicht nur auf ethischer, sondern auf technischer, fachlicher Basis so ein 101 für politische Funktionäre und Funktionärinnen zu machen, die sich mit dem Thema ja nicht beschäftigen, wenn sie nicht müssen, weil es ja mühsam ist und man damit keine Wählerstimmen generieren kann.
Also wir haben tatsächlich die Informatik, die ganze Fachgruppe Informatik oder eine Auswahl von MitarbeiterInnen der Fachgruppe Informatik hat vor ein paar Jahren für das Parlament eine große Bildungswoche Informatik gemacht, wo wir also alle hingegangen sind und Vorträge gehalten haben und Diskussionen geführt haben mit den Leuten. Das Interesse war sehr wechselnd. Ich habe manchmal das Gefühl, es wäre besser, man würde mit den recherchierenden MitarbeiterInnen der Abgeordneten arbeiten, die haben ja immer so einen kleinen Stab von Leuten, die für sie recherchieren und Sachen zusammentragen. Ich glaube, dass die bessere Zielgruppe wären. Aber das war auch alles noch vor generativer KI und jetzt sind die Probleme plötzlich ganz anders geworden. Was damals halt sehr im Mittelpunkt gestanden ist, war die Probleme, die durch Social Media entstehen können oder gerade entstehen und wie also Datenschutz oder ähnliche Regulierungen hier dazu verwendet werden könnten, um was zu verbessern. Ne?
Weil die Situation liegt ja ähnlich im Argen wie bei Vorstandsmitgliedern. Man geht immer davon aus, Menschen, die Firmen haben, die Einfluss auf die Entwicklung von Klimaschutz oder Klimaschädlichkeit haben, wissen, was sie machen und dann wird ihnen unterstellt, sie entscheiden aufgrund von betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten, wie der Gewinn maximiert werden kann für die Firma und ihr eigener Bonus meinetwegen steigen kann, all diese Stereotype. Tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass viele Menschen, die geschäftliche Entscheidungen treffen, die viele Menschen betreffen, was Klimadinge betrifft, ganz schlecht informiert sind, sich nicht dafür interessieren offensichtlich ein Informationsdefizit haben, wo man erstaunt ist als Durchschnittsbürger, Bürgerin, der man sich vielleicht schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, weil die Lage ja prekär ist. Mhm. Wie kann man denn diese, du bist der Schnittstellenfachmann, wie kann man denn diese Schnittstelle?
Ja, naja, das ist schwierig, weil wir erleben leider ja im Moment, dass ein paar dieser Leute, die bei den Technologiekonzernen ganz oben sitzen, sehr deutlich zeigen, was sie eigentlich für Interessen haben. Und da ist von Informationsmangel kann man da nicht mehr wirklich reden, wenn das nimmt langsam eher die Form an von sowas wie Lex Luthor, der Antagonist von Superman, Lex Luthor. Ne? Der ist auch so ein Industrieller, der keine Skrupel hat. Und wenn man sich anschaut, wie Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, wie die agieren, dann kriegt man doch eher den Eindruck, dass die nicht unterinformiert sind, sondern tatsächlich die Antagonisten der Demokratie. Mhm. Und da sieht man halt einen Designfehler, den wir in unserem Wirtschaftssystem haben, nämlich dass solche Menschen, die so viel Geld und dadurch so viel Einfluss haben, entstehen können, ohne jeden moralischen Kompass. Und dass die dann durch ihr Geld auch entsprechend Einfluss haben. Also das ist ganz offensichtlich, ist das ein Fehler, den wir in unserem System haben. Und wenn wir diesen Fehler nicht beheben, dann werden wir auch nicht viel weiterkommen. Ne? Und dahinter steht halt, also irgendwann dieser Tage ist so eine Diskussionsveranstaltung über die Tech-Milliardäre, die unsere Demokratie zerstören, dass es andere Milliardäre auch gibt, wie die Murdoch-Familie oder die Koch-Brüder oder ein paar andere.
Die, gibt in Österreich auch Beispiele, genau, vielleicht keine Milliarden, aber halt viele hundert Millionen.
Genau, aber wo man sieht, dass also sozusagen so viel Geld zu haben und damit den entsprechenden Einfluss zu haben und gleichzeitig einen moralischen Kompass, der nicht durch fehlende Information, sondern durch ganz offensichtliches, reines Gewinnstreben aussetzt. Und das ist unser eigentliches Problem. Ne? Also ich glaube gar nicht, dass es um die gibt, die nicht wissen, was sein soll, sondern es geht um die, die genau wissen, was sie tun wollen und wo es hingeht, ihrer Meinung nach, und wo sie am meisten Geld davon haben können.
Gibt es eigentlich auf der Uni, auf der TU, eine Lehrveranstaltung Informationsethik?
Naja, tatsächlich, also es gibt ein paar, ne? Wir haben jetzt einen neuen Professor bei uns in der Informatik für AI Ethics, also KI-Ethik, aber schon im ersten Semester in den Denkweisen Informatik, um nochmal zu meiner Lehrveranstaltung zurückzukommen, gibt es ein Kapitel, das heißt Responsible Thinking, und wir reden über Ethik, um den Leuten die Grundbegriffe beizubringen und ihnen ein bisschen einen Kompass zu geben, zu sagen, überlegt euch halt, was ihr damit macht, dass ihr da solche, also dass die Technologie euch Mittel in die Hand gibt, die ultimativ die Welt ändern können.
Das war Ausgabe 96 des Science Busters Podcasts. Noch 4 Ausgaben bis Folge 100, die wir im März live vor Publikum aufnehmen werden, und zwar im Literaturhaus Graz. Mit 2 fantastischen Gästen, Nicole Streitler-Kastberger, Literaturwissenschaftlerin, Literaturkritikerin und Autorin, die sich unter anderem 20 Jahre lang mit dem Gesamtwerk von Ödin von Horvath auseinandergesetzt hat und bei der Herausgabe dieses Gesamtwerks maßgeblich beteiligt war. Und wenn man heute in dessen Roman Jugend ohne Gott hineinliest, denkt man sich, na, habe ich die Ehre, wann hat er das geschrieben? Letzte Woche? Und mit dabei auch Gilbert Prelasnik, ehemaliger Fußball-Nationalspieler. Mit Sturm Graz hat er in den 90er Jahren 3-mal den Meistertitel gewonnen und war 3-mal Cupsieger. 16-mal hat er fürs Nationalteam gespielt, aber weil ihn das offenbar nicht genug ausgelastet hat, hat er daneben Linguistik studiert, ist aktuell Magister vom akademischen Grad her, arbeitet aber noch an seiner Masterarbeit. Freue mich schon sehr. Weiterhin und bis Sommer am Programm, bevor wir im Oktober mit einer neuen Live-Show-Premiere feiern werden, gibt's die aktuelle Live-Show der Science Busters, nämlich Planet B. Heute Montag am 20. Jänner im Stadtsaal Wien, wo wir am 19. April und am 25. Mai ebenfalls Planet B geben werden. Am 11.3. spielen wir im Kunsthaus Weiz, am 26.3. im Stadttheater Wels. Dann geht's wieder mal nach Deutschland, am 2.4. nach Erlangen, am 3.4. nach Jena, am 4.4. nach Leipzig, am 5.4. nach Dresden. Und dann kommen wir wieder retour. Am 23.4. spielen wir in Feldbach im Zentrum, am 30.4. im Posthof Linz, am 16. Mai im Freudenhaus Lustenau. Und am 17.05. wird es nochmal aufregend. Da gibt es Liechtenstein-Premiere von Planet B im Theater am Kirchplatz in Schaan. Science Busters for Kids, seit einem Jahr digital im ORF-Player. Jede Folge ungefähr 10 Minuten lang. Die ganze lange Show analog und mit Martin Moder und mir. Gibt es das nächste Mal kommenden Samstag am 25. Jänner im Stadtsaal Wien, und zwar um 11 Uhr und um 14.30 Uhr, am 19. April um 15.30 Uhr und am 20. April wiederum um 11 Uhr Vormittag. Am 30. April spielen wir Science Busters for Kids auch im Posthof in Linz und am 18.05. im Vinomna Saal in Rankweil in Vorarlberg. Am 26. April gibt's endlich ein Wiedersehen mit Bezi aus der Märchenstadt in Bezi und die Science Busters bei der Ipsiade. Danach, nach zwei Saisonen mit dem Marsflugprogramm in der Märchenstadt im Urania Puppentheater in Wien, gibt's Anfang Mai eine neue Show. Bezi und die Science Busters mit Kasperl, mit Bezi, mit der Großmutti und Helmut Jungwirth und mir. Und wir erkundigen uns, wie Bezi fliegen lernen kann, wie ein Vogel, wie ein Flugzeug und was der Bär-Nulli-Effekt damit zu tun haben könnte. 6. bis 11. Mai im Urania Puppentheater Wien. Mein Solo Glückskatze gibt's auch immer wieder zu sehen zwischendurch. Das nächste Mal am 31. Jänner in der Kulisse in Wien, tags drauf am 1. Februar im Posthof Linz, am 13. März im Scharfrichterhaus Passau, am 15. März im Jakobmeier Dorfen und im April auch noch zweimal am 11. und 12.4. im Kabarett Niedermeier in Wien. Und bevor wir uns verabschieden, hat Peter Burkhardthofer noch einen Surf-Tipp. Und es gibt, glaube ich, noch eine Seite, wo ethische Maßnahmen, Tipps rund um Informatik gesammelt sind.
Nicht um Informatik, sondern um KI spezifisch. Also ich sammle alles, was ich finde, wo verschiedene ethische Probleme rund um KI-Systeme beschrieben, diskutiert, kritisch betrachtet werden. Das ist eine Seite mit ungefähr, wahrscheinlich knapp an die 100 Links inzwischen, die ich zumindest unregelmäßig update.
Und den einen Link, wo man auf die 100 Links kommt, schreiben wir dann in die Shownotes. Danke vielmals an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Prompten, Biasen, Degenerieren und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke, Peter Burkhardthofer, für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Danke und ciao.
Zu einem bisschen volkstümlicheren Abschluss kommen, bist du ein großer Verfechter von Barfußschuhen.
Ja.
Ich habe sowas noch nie angehabt, aber ich habe ein Bild davon, aber was ist denn ein Barfußschuh und warum wird man da Apologet?
Ich sage vielleicht zuerst, dass ich überhaupt ein seltsamer Mensch bin, was ein paar dieser Dinge angeht. Mhm. Ja, also ich habe auch, mein Schlüsselbund ist organisiert als ein Schlüsseltaschenmesser, weil das meine Hosentaschen nicht kaputt macht. Und das sind Dinge, die vertrete ich ebenso wie die Barfußschuhe. Barfußschuhe sind Schuhe, die möglichst wenig Sohle zwischen Fuß und Boden haben. Mhm. Im Wesentlichen im Sommer kann das eine stichfeste Schicht sein, die eigentlich in fast allen Schuhen drinnen ist, aber wenn man alles andere weglässt, da bleibt diese stichfeste Schicht und vielleicht ein bisschen ein Gummi, damit man nicht rutscht. Und dann etwas, was das Ganze am Fuß festhält. Und normalerweise sind das dann Schuhe, wo die Zehen einzeln vorn rausschauen. Da heißt dann auch Zehenschuhe, schauen ein bisschen deppert aus. Aber ich, nachdem ich sie einmal angehabt habe, wollte nie wieder andere Schuhe tragen. Einfach aufgrund des Gefühls, einen Kontakt mit der Welt zu haben, der durch nichts zu ersetzen ist. Und am allerbesten sind sie, wenn man wandern oder Bergsteigen geht. Weil dort spürt man den Boden plötzlich, was man mit den üblichen Bergschuhen, die ja irgendwie 6 Zentimeter Sohle haben oder 3, oder zumindest an der Ferse, was man oft nicht mehr tut. Ne? Und über einen Boden zu gehen, durch den Wald und die Dinge zu spüren, über die man, ist einfach wunderbar. Der Hintergrund ist, dass die Füße im Großen und Ganzen so viele Nervenenden und haben wie die Hände, also genauso viel Empfindung haben können wie die Hände im Großen und Ganzen, und dass wir das immer taub machen, indem wir Schuhe tragen, die uns von der Welt isolieren.
Und Barfußschuhe deshalb, weil halt unsere Welt und unser Alltag so organisiert ist, dass eine Fußsohle so schnell verletzt werden kann?
Eine Fußsohle kann generell zu viel verletzt werden. Und wir wollen ja auch nicht, dass wir so dicke Hornhaut auf den Füßen haben, dass diese Verletzungen irgendwie abgewehrt werden. Aber natürlich, am Asphalt zu gehen, ist viel zu dreckig und viel zu gefährlich ohne Barfußschuhe.
Und wenn man jetzt, sagen wir so wie ich, Flipflops unangenehm findet, weil da zwischen den Zehen was drinnen ist, und
dann
ist schlechtes Vorzeichen. Schlechte Voraussetzungen für einen Barfußschuh.
Aber es gibt auch Barfußschuhe, die ich anhabe, die halt für den Winter geeignet sind, weil sie ein bisschen mehr Sohle haben. Das Wichtige dabei ist, dass kein Absatz ist. Und was dann passiert, ist, dass man anders gehen anfängt. Weil der Absatz, der macht es möglich, dass wir beim Gehen mit der Ferse auftreten. Mit der Ferse zuerst und dann den Fuß abrollen. Das ist aber relativ unangenehm, wenn kein Absatz da ist. Und darum fängt man an, sich beim Gehen mehr mit den Zehen wegzudrücken. Und dadurch steigt der andere Fuß flacher auf die Erde auf. Und die Belastung für den ganzen Gehapparat ist, sagt zumindest die Barfuß-Community ist geringer.
Ja. Aber ästhetisch ist es kein Gewinn, muss man sagen.
Ist es kein Gewinn, nein. Also auch meine jetzigen Füße, die sind vorn dann so ein bisschen breiter wie hinten, und es ist nichts, wie man. Aber an irgendeinem Punkt muss man sich entscheiden, um was geht's. Ja, und mir geht's um meine Experience in der Welt, und das ist mir wichtiger, als dass ich schöne Schuhe anhabe.